Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo liebe DXer und Kurzwellenfreunde, liebe Funkamateure, wir heißen Sie wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio DARC und zwar zur laufenden Nummer 474. Durch das Programm führt sie wie immer Cody Farren hier am Mikrofon. In unserem Magazin gibt es jede Woche Interessantes und Kurioses aus der Welt der Technik zu erfahren. Zum Beispiel, dass in den USA über Nacht ein ganzer Sendemast nebst dem zugehörigen Sender geklaut wurde. Mehr zu dieser unglaublichen Geschichte gleich. Starten wir aber in die erste Frühlingssendung des Jahres 2024 ganz passend mit dem Kalendersong. Und der stammt von Boney M.
Aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. 60 neue Funkamateure an der Uni Würzburg. DARC veranstaltet Seminare für Funktionsträger. Amerikanischer Funkamateur wegen Störungen des Feuerwehrfunks verurteilt. Nationale Vorbereitungsgruppe zur Weltfunkkonferenz tagte in Berlin. Und Dr. Bob Heil, Kilo 9, Echo India Delta, verstorben.
Thank you.
Interessiert sich in Zeiten von Smartphone und Internet noch jemand für den angeblich altmodischen Amateurfunk? Offensichtlich ja, wie die Vorlesung Amateurfunk Klasse E beweist, die Professor Dr. Matthias Jung, Delta Lima 9, Mike Juliet, Inhaber der Professur für Technische Informatik am Lehrstuhl für Informatik an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg erstmals angeboten hat. 60 Studenten des Wintersemesters haben am 27.02.2024 erfolgreich an der amtlichen Prüfung der Bundesnetzagentur teilgenommen und dürfen sich nun offiziell Funkamateur nennen. Im Rahmen der Amtshilfe haben die Prüfer der Außenstelle der Regulierungsbehörde in Nürnberg die Prüfung direkt an der Universität abgenommen. Für die Studenten stellt die erfolgreiche Amateurfunkprüfung neben ihrem Studium eine weitere wertvolle Qualifikation dar, die sie für zukünftige Projekte an der Universität, wie beispielsweise im Satellitenbereich, sowie in ihrem künftigen Berufsleben nutzen können, erklärte dazu Professor Matthias Jung. Zur Vorbereitung auf die Amateurfunkprüfung an der Hochschule gab es Vorlesungen und praktische Übungen, unterstützt von Nils, Delta Bravo 8, Kilo November, sowie eine Gastvorlesung von Oliver Schlag, dem Notfunkreferenten des DARC. Zudem wurde auch eine Fachexkursion angeboten. Diese führte zum örtlichen Amateurfunkortsverband des DARC im Funkhaus des Amateurfunk Unterfranken e.V. in Blosenberg. Dort hatten die Studenten die Möglichkeit, den Amateurfunk in verschiedenen Übertragungsverfahren und die dazugehörige Technik auch praxisnah zu erleben. Der Amateurfunk ist äußerst interessant für Studenten im Studiengang Luft- und Raumfahrtinformatik, da nur durch den Amateurfunkdienst die Kommunikation mit dem Satelliten der Uni Würzburg möglich ist, erklärt dazu Jung. Die bestandene Prüfung kommt also gerade rechtzeitig für den Start des Satelliten Sonate 2, welcher im März geplant ist. Für das Wintersemester 2024 und 2025 hat Professor Jung bereits einen weiteren Amateurfunkkurs geplant. Studenten aller Fachrichtungen sind eingeladen, im Rahmen der allgemeinen Schlüsselqualifikationen daran teilzunehmen. Stellen Sie sich vor, Sie sind neu in einem Vereinsamt. Als Ortsverbandvorsitzender, Stellvertreter oder auch als Kassierer. Worauf ist alles zu achten? Welche Impulse können in die tägliche Vereinsarbeit einfließen? Vielleicht möchten Sie sich auch einmal mit Ihren Amtskollegen von anderen Ortsverbänden austauschen. Genau in diesen Fragen lässt der Deutsche Amateurradioclub e.V. seine Mitglieder nicht alleine. Er bietet mehrfach jährliche Einführungskurse für neue Funktionsträger an, damit sich diese fundiert auf ihr Amt vorbereiten können. Auch am 2. Märzwochenende gab es wieder ein solches Funktionsträgerseminar im Amateurfunkzentrum Baunatal. Zahlreiche Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet waren zu Gast, um sich schulen zu lassen. Beim Grundlagenseminar geht es um Themenbereiche wie dem 1x1 in der Arbeit im Ortsverband, Versicherungsschutz, Kassenführung, Öffentlichkeitsarbeit und auch Ausbildung mit der neuen Plattform 50ohm.de. Parallel läuft das Funktionsträgerseminar 2.0 für diejenigen Teilnehmer, die bereits ein Grundlagenseminar besucht haben. Hier werden die Themen vertieft. Unter anderem stehen auf der Tagesordnung Freiwilligenmanagement, Ein- und Seitenblicke auf den Amateurfunk in Öffentlichkeit oder auch Konfliktmanagement und Notfunk im DARC. Ergänzt wird das Tagesprogramm beider Seminarangebote durch interessante Workshops am Abend. Hier kann man je nach Interessenlage unter anderem zwischen Einstieg in Arduino, Remote-Betrieb, Funkbetrieb an der Clubstation Delta Foxtrot 0 Alpha Foxtrot Zulu oder der Produktion der Clubzeitschrift CQDL wählen. Weitere Informationen gibt es auf der DARC-Webseite. Am 29. Februar fand am Sitz des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr in Berlin eine Veranstaltung zur Bewertung der Ergebnisse der World Radio Communication Conference 2023 in Dubai statt. Die Ergebnisse des Tagesordnungspunktes 9.1b präsentierte Bernd Michlewski, Delta Foxtrot 2 Zulu Charlie, Referent Frequenzmanagement im DARC. Bei diesem WRC-Tagesordnungspunkt ging es um Schutzmaßnahmen des im Bereich 1240 bis 1300 MHz primären Satellitennavigationsdienstes vor Störungen durch den dort nur sekundären Amateurfunk. Bei der Weltfunkkonferenz konnte hier eine für den Amateurfunk akzeptable Lösung vereinbart werden, die den betroffenen Verwaltungen unverbindlich einen Maßnahmenkatalog vorschlägt für den unwahrscheinlichen Fall von ebensolchen Störungen. Es bestand die Gefahr, dass der Amateurfunk stark eingeschränkt wird. Dieses Ansinnen einiger Fernmeldeverwaltungen fand aber keine Mehrheit. Das Thema ist daher vorerst vom Tisch.
Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Diese Erfahrung musste der amerikanische Funkamateur WA7CQ machen. Jason Frawley ist Besitzer des Unternehmens Leader Communications, hat haufenweise Funklizenzen, unter anderem 8 Mikrowellenlizenzen, eine Business-Funklizenz und eine Amateurfunklizenz. Die ist er jetzt möglicherweise los. Auf jeden Fall wurde er zu einer Geldstrafe von 34.000 US-Dollar verurteilt. Er hat nämlich der Feuerwehr auf ihren Frequenzen einfach dazwischen gequatscht. Es ging um einen Waldbrand von 1000 Hektar, das Johnson-Feuer in der Nähe von Elk River. Dort wohnte WA7CQ und da dachte er sich, er könnte einfach auf dem kleinen Dienstweg den Löschfliegern Tipps zur aktuellen Situation geben. Während die Löschflugzeuge mit dem Bodenpersonal funkten, funkte er wortwörtlich dazwischen und wollte seine Beobachtungen in der Nähe der Landebahn von Elk Butte mitteilen. Die Feuerwehr fand das gar nicht lustig, insgesamt 8 Mal hat er einfach dazwischen gefunkt, es fuhr jemand von der Feuerwehr vor Ort und stellte ihn zur Rede. Auch wenn das Ganze nur gut gemeint war, darf ein Funkamateur natürlich nicht auf Feuerwehrfrequenzen senden. Selbst jemand, der Feuerwehrfunkgeräte verkauft, darf sie natürlich nicht eigenmächtig einfach benutzen, um mit der Feuerwehr zu reden. Gerade in so kritischen Situationen führt das zu ziemlicher Verwirrung, die Leben und Eigentum gefährden kann. Und mit dieser Begründung hat die amerikanische FCC, die Fernmeldebehörde, nun WA7CQ verurteilt.
Dr. Bob Heil, Kilo 9 Echo India Delta, Gründer der bekannten amerikanischen Audiofirma Heil Sound, ist am 28. Februar 2024 verstorben. Er wurde 83 Jahre alt. Der am 5. Oktober 1940 geborene Bob Heil hatte eine steile Karriere als Erfinder und Tontechniker hinter sich. Die Mikrofone und das Audio-Equipment aus seinem Unternehmen erlangten Weltruf und sind neben Namen wie Shure, Sennheiser und Beyer Dynamic jedem Musiker und Studiotechniker bekannt. Bob Heils Name ist auch verbunden mit den großen Namen des Rock'n'Roll, darunter Grateful Dead, Joe Walsh, The Who und Peter Frampton. Seine Erfindung der Heil Talkbox aus dem Jahre 1973 ist auf Klassikern wie Framptons Show Me the Way zu hören. Schon 1966 gründete er Heil Sound, experimentierte mit Live-Soundsystemen und wurde Techniker für verschiedene Veranstaltungsorte in St. Louis, von Auditorien bis zu Bowlingbahnen. Da Bob Heil auch Funkamateur war, entwickelte er in seinem Unternehmen ab den späten 70er Jahren natürlich auch spezielle Amateurfunkmikrofone. Besonders die Kapseln der Serie HC4 und HC5 erlangten in Funkerkreisen Kultstatus und dürften in kaum einer Amateurfunkstation fehlen. Hier ein Klangbeispiel.
Der Clou ist, dass sie einen für Sprache optimierten Frequenzgang aufweisen und einen extrem durchdringenden, scharfen Sound erzeugen. Nicht sehr schön anzuhören, aber mit bester Verständlichkeit bei Störungen. Sie waren daher auch als DX-Bohrer bekannt.
Bob Heil erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen und wurde 2007 eingeladen, in der Rock'n'Roll Hall of Fame auszustellen. Zuletzt lebte er mit seiner Frau Sarah in Metro East, St. Louis, Missouri in den USA. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Ja, der Audiopapst und Funkamateur Bob Heil, Kilo 9 Echo India Delta, ist leider tot. Die Funkamateure dieser Welt trauern um einen genialen Audiotechniker. Aber seine Erfindung, die Heil Talkbox, lebt weiter. Sie verfremdet Gitarrensounds derart, dass sie einer menschlichen Stimme ähneln. In den 1970er Jahren war das eine technische Sensation. Wollen wir es uns mal anhören? In einem Song von Peter Frampton kommt die Talkbox vor und hier ist er mit Show Me the Way.
It's ringing in my ears, and no one
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Mit Sendemasten hat man so seine Probleme. Man macht sich bei den Nachbarn nicht gerade beliebt. Man kriegt Probleme mit dem Bauamt, wenn er zu hoch ist, oder gar mit der Flugsicherung. Es ist gefährlich, darauf etwas zu montieren. Sendemasten stürzen auch schon einmal ein und fallen um, ob im Amateurfunk oder bei den Profis. Wir hatten ja gerade erst die Geschichte von dem Sendemast im Teutoburger Wald, der umgefallen ist, mit über 200 Tonnen. Ja, und dann werden bei uns natürlich jede Menge Mittelwellenmasten abgebaut und gesprengt. Was in Deutschland eigentlich nicht vorgekommen ist, ist, dass ein Sendemast einfach über Nacht verschwunden ist. Das klingt unglaublich, ist es auch, aber mal alles der Reihe nach. Es gibt ja den wunderbaren Spielfilm American Graffiti von George Lucas. So etwas nennt man inzwischen einen Coming-of-Age-Movie. Gibt ja jetzt für alles englische Begriffe. Also ein Film darüber, wie einige Jugendliche erwachsen werden und ins Leben finden. Das ist ein wunderbarer Film, den kann ich nur jedem empfehlen. Es geht sehr viel um Radio und um Autos in dem Film. Was Radio betrifft, kommt auch der legendäre Discjockey Wolfman Jack darin vor. Und es gibt eine ziemlich lustige Szene. Da fährt ein Pärchen zu einem romantischen Abend unterm Sternenzelt in die Nacht. Dann breiten sie die Decke aus, fangen an zu knutschen, im Hintergrund läuft flotte Musik. Dann ist aber plötzlich die Musik aus und dann fragt sie, ja, ist das Radio kaputt? Nein, das Auto wurde geklaut. Damit ist die romantische Szene natürlich zu Ende. Wir können jetzt die Decke und den Picknickkorb einsammeln und zu Fuß nach Hause laufen. Ja, sowas kommt natürlich nur im Film vor. Nein, dieser Tage geht es überall weltweit rund, dass in Alabama, in Jasper, der amerikanische Oldiesender WJLX über Nacht seinen Mittelwellensendemasten geklaut bekommen hat. Der ist ja auch nur 60 Meter hoch gewesen, also das kann man ja mal so eben einstecken und mitnehmen, ne? Und es ist auch niemandem aufgefallen, weil ja keiner mehr Mittelwelle hört, der Senderbetreiber schon gar nicht. Nur als ein paar Arbeiter dort eigentlich mal aufräumen sollten, hat man festgestellt, da hat einer schon vor ihnen aufgeräumt, den Sendemasten abgebaut und auch den Sender selbst ausgeplündert. Ist natürlich die Story gewesen, haben sich alle drüber amüsiert. Das fand sogar im Heise News-Ticker Erwähnung unter dem Titel WTF, what the fuck? Auch wieder etwas, was man inzwischen immer Englisch sagt, das würde auf Deutsch heißen, was zum Kuckuck? Also das war halt eine lustige Kuriosität, die alle gemeldet haben und haben damit natürlich viele Klicks gekriegt und alle haben schön gelacht. Ja, ja, die blöden Amis, die merken nicht mal, dass ihnen der Sendemast gestohlen wird. Und das Ganze wäre eigentlich gar nicht so schlimm, wenn dieser Sender nicht dummerweise eine Lizenz hätte, bei der die Mittelwelle als Hauptfrequenz gilt. Wenn die Mittelwelle nicht läuft, dann muss er auch die UKW-Frequenz abschalten, die gilt nur als Relais. Ist natürlich technisch völliger Unsinn. Kein Mensch strahlt eine UKW-Frequenz als Relais einer Mittelwellenfrequenz, also praktisch per Ballempfang aus, da wäre die Tonqualität unter aller Kanone. Aber so sind Lizenzbestimmungen manchmal. Wir erinnern uns ja vielleicht daran, wie der Privatfunk nach Deutschland kam, aus Südtirol, aus Italien, und das lag daran, dass in der dortigen Gesetzgebung festgelegt war, das Rundfunkmonopol auf Langwelle, Mittelwelle und Kurzwelle hat die staatliche Rundfunkgesellschaft RAI und keiner sonst darf da senden. Tja, und was hatte man vergessen? UKW. UKW war im Gesetz nicht drin und was nicht drin ist, ist auch nicht verboten. Das heißt, auf UKW, wie man plötzlich gemerkt hat, durfte jeder senden. Und so ähnlich ist es mit dieser amerikanischen Lizenz und der UKW-Sender, der heute das eigentlich Interessante ist, wurde nur hinten dran gestrickt. Die ganze Angelegenheit ist also etwas komplizierter. Was tatsächlich passiert ist, dazu gleich mehr. D-A-C Radio, your favorite station. We'll be right back. Okay, nun also zur Frage, wer hat die Kokosnuss, den Sendemast geklaut? Was ist da wirklich passiert? Der Sendechef von WJLX hat geschimpft. Ja, in dieser Gegend wird alles geklaut, was nicht nied- und nagelfest ist, aber das ist jetzt wirklich die Höhe. Das hat er am 2. Februar diesen Jahres auf Facebook verkündet. Das hat natürlich große Aufmerksamkeit erzeugt und er hat dann als erstes eine Spendenaktion gestartet, weil er sagte, ja, selbst wenn wir den Sendemast wiederfinden, den kriegen wir nie wieder aufgestellt. Der ist ja uralt, aus den 50er Jahren. Und erstmal hatten alle großes Mitleid mit dem Sender. Dann kam nämlich auch noch die FCC und hat gesagt, ey, eure Mittelwelle läuft nicht mehr. Ihre UKW-Frequenz darf ohne die Mittelwelle nicht laufen. Abschalten. Das heißt, der Sender ist jetzt nur noch im Internet zu hören und das ist natürlich für die Werbeeinnahmen ganz schlecht. Ja, die böse FCC, warum ist die da so unkooperativ? Tja, das hat einen Grund. So wie der Senderchef es erzählt hat, ist nämlich nur die halbe Geschichte. Ja, der Sendemast wurde geklaut, aber auch, es hat kein Schwein interessiert. Das Problem ist diese alte Lizenz. Da ist einfach die Mittelwelle als Hauptfrequenz festgelegt, das war aber bloß 1 Kilowatt. Mit 1 Kilowatt kommt man auf Mittelwelle nicht weit. Und heute hört selbst in Amerika nicht mehr viele Leute Mittelwelle, auch wenn es ein Oldie-Sender ist. Klar, Radio Caroline kann mit 5 Kilowatt durchaus inzwischen einiges erreichen, aber das liegt daran, dass in Europa die großen Mittelwellensender abgeschaltet worden sind und damit kriegt man auch mit den kleinen Leistungen Reichweite her. So ist es in Amerika aber nicht. Da ist die Mittelwelle eigentlich schon noch wichtig, aber halt mit größeren Sendern. So kleine Sender sind völlig uninteressant. Da ist der 250 Watt UKW-Sender wesentlich interessanter gewesen, auf 101,5 MHz, als der Mittelwellensender auf 1240 kHz. Infolgedessen war der eigentlich dem Senderbetreiber nur noch ein Klotz am Bein, hat Strom gefressen, wahrscheinlich war der Sender auch noch aus den 50er Jahren, und den hat nicht mehr wirklich jemand gehört. Er musste ihn aber mitlaufen lassen wegen der Lizenzbestimmung. Das ging auch mehr oder weniger, aber schon vor 10, 11 Jahren war der Sender regelmäßig außer Betrieb. Da gibt's zum Beispiel auf YouTube ein Video, wo Leute direkt bis zur Sendeanlage gefahren sind, weil sie wissen wollten, warum der so schlecht zu empfangen ist und haben festgestellt, selbst wenn sie vor dem Sender stehen, ist der nicht zu empfangen, also der ist überhaupt nicht an. Der Sender ging nur auf UKW. Das war natürlich ein Verstoß gegen die Lizenzbestimmung. Der Senderbetreiber hat dann jeweils eine Havarie gemeldet und durfte dann zeitweise weitersenden, zum Schluss mal ein ganzes Jahr. Also da durfte dann die UKW-Frequenz auch ohne die Mittelwelle laufen, aber halt nur auf Zeit. Aber man hat sich dann gedacht, och, das merkt ja keiner, das hat ja auch jetzt keiner gemerkt, und hat's einfach dabei belassen. Also spätestens seit 5 Jahren ist auf der Mittelwelle überhaupt nichts mehr gewesen. Und in den 5 Jahren ist dann auch langsam wohl der Mast verschwunden und die Senderanlage ausgeweidet worden. Ist trotzdem niemandem aufgefallen, die Hörer haben es nicht vermisst, die FCC hat's nicht gewusst. Bis eben jetzt der Senderchef diese dumme Idee hatte zu verkünden, dass ihm über Nacht der Sendemast geklaut worden ist. Und nachdem das jetzt um die ganze Welt ging als News, hat die FCC gesagt, hoppla, das geht doch nicht. Die sind natürlich dahinter gekommen, dass der Sender die ganze Zeit schon nicht mehr lief, weil kein Mensch kann einfach über Nacht einen Sendemast von 60 Metern klauen, ohne dass es auffällt. Und selbst wenn man in Kauf nimmt, dass es auffällt, würde man das gar nicht schaffen. Da müsste ein ganzer Sattelschlepper anrücken und es würde, wenn man ihn einfach umfallen lässt, auch fürchterlich krachen. Die FCC hat sich halt gesagt, Mensch, die haben uns die ganze Zeit veräppelt. Die haben ja 5 Jahre ohne gültige Lizenz gesendet, praktisch Piratenbetrieb, weil die dürfen nicht alleine auf UKW senden. Und deswegen ist jetzt die Bude zugemacht worden. Der Senderbetreiber hat halt gedacht, wenn er diese Story vom Pferd bzw. vom Mast erzählt, der über Nacht geklaut worden ist, dann kann er Spenden sammeln und auf die Art ein bisschen Geld verdienen. Das ging jetzt nach hinten los. Jaspers Oldies, WJLX, darf so lange überhaupt nicht mehr senden, bis die Mittelwelle wieder funktioniert. Dumm gelaufen. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Who's coming through the door? I think we've met somewhere before. Hello, love. Hello, love. Where in the world have you been so long? I missed you so since you've been gone. Hello, love. Hello, love. Make yourself feel right at home. I hope you plan on staying long. Come in, love. Come in, love. I must say I was sure surprised. You're the last thing I expected. By hello, love. Hello, love. I've heard it said time and again, you often go back where you've been. I really didn't believe it was true, but I left the door unlocked for you. I'll try to please you in every way, assure you of a pleasant stay this time, love. This time, love. I've been so blue since you've been gone. Now you're back with me and nothing's wrong. Hello, love. Hello, love. I've heard it said time and again, you often go back where you've been. I really didn't believe it was true, but I left the door unlocked for you. It's so wonderful now you're back with me, and things are like they used to be. Remember, love. Remember, love. You're back with me and the world's complete. So don't mind me if I repeat. Hello, love. Hello, love. Hello, love. Hello, love.
She loves you, yeah, yeah, yeah. Radio macht Musik.
Mit der Monotonie, des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
Radio macht Sport.
Tor für Deutschland!
Radio macht Politik.
Nach über 40 bitteren Jahren ist Deutschland wieder vereint.
Und wir machen Radio seit 100 Jahren. Radio macht Geschichte. Radio hört nie auf.
Menschenskinder, bin ich glücklich!
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Liebe DXer und Funkamateure, wenn man heute mal so über die Mittelwellen- und Langwellenbänder dreht, dann kann einem schon ganz wehmütig zumute werden. Kurz gesagt, dort tut sich nicht mehr viel. Speziell tagsüber herrscht auf der guten alten Mittelwelle heute gähnende Leere. Hier im Raum München, wo ich wohne, ist kein einziger Sender mehr zu hören. Zwar ändert sich das nach Einbruch der Dunkelheit, dann kommen mit dem Verschwinden der D-Schicht noch einige Sender zum Vorschein. In vielen europäischen Ländern war man wohl nicht so töricht, die Mittelwellen alle abzureißen. Sie dienen nach wie vor der Flächenversorgung oder für Notfälle. Ein gutes hat es ja. In den Nachtstunden kann man mittlerweile viele Sender aus Afrika und Asien hören, die früher von den europäischen Platzhirschen überdeckt wurden. Ein ganz anderes Bild ergibt sich jedoch auf anderen Kontinenten. Unser Hörer Wolfgang Hirler, Delta Lima 8, Mike Delta Hotel, hat unserer Redaktion vor kurzem eine E-Mail geschickt mit einem interessanten Hinweis. Es gibt weltweit Dutzende sogenannte Kiwi-SDR-Empfänger, mit denen man in das Frequenzband hineinlauschen kann. Ein solcher steht beispielsweise in Indianapolis, Indiana. Wenn man da mal auf die Mittelwelle dreht, erlebt man ein blaues Wunder. In den USA ist die Mittelwelle noch voll von Stationen. Dicht an dicht ist dort drüben alle 10 Kilohertz ein Sender zu hören und das Ganze auch tagsüber. Was für ein Unterschied zu Deutschland, wo man in den letzten Jahren einfach alles platt gemacht hat. Aber warum spielt nun die gute alte Mittelwelle in anderen Ländern noch so eine große Rolle? Nun, die Antwort ist recht einfach. Es ist eine Eigenschaft, die dem analogen AM-Radio noch immer einen Platz in der Technik einräumt. Es sind die überaus großen Reichweiten der Wellen im Bereich von 1 MHz. Die üblichen UKW-Sender erreichen unter günstigsten Bedingungen, etwa bei der Installation auf diversen bayerischen Bergen, rund 200 Kilometer Reichweite. Im Flachland ist es dort gleichbedeutend weniger, dort rechnet man meist nur mit 40 bis 50 Kilometern, dann muss ein neuer Mast her. Ganz anders die Mittelwelle. Dort ist die erzielbare Reichweite überwiegend von der eingesetzten Sendeleistung abhängig, neben anderen Faktoren wie dem Standort, der Frequenz, den Erdungsverhältnissen und auch der Antennenhöhe. Zur Abschätzung der Mittelwellenreichweite gibt es sogar eine ITU-Norm. Es macht auch einen Unterschied, ob wir uns in den mittleren Breiten oder in den Tropen befinden. Bei letzteren hat man es oft mit hoher Gewittertätigkeit zu tun und die erforderlichen Feldstärken sind deutlich höher als beispielsweise in Nordeuropa. Der Versorgungsbereich eines Langwellen- oder Mittelwellensenders wird, von Ausnahmen abgesehen, durch die Reichweite der Bodenwelle bestimmt. Die nur nachts auftretende Raumwelle, die in wesentlich größeren Entfernungen einen Empfang ermöglicht, ist meist nur ein praktischer Nebeneffekt. Oft verursacht die Raumwelle aber große Probleme. Bei starken Sendern kann es in einem bestimmten Entfernungsbereich zu starken Interferenzen zwischen Raum- und Bodenwelle kommen, wodurch die Signalstärke stark schwankt. Durch spezielle steilstrahlende Antennenkonstruktionen versucht man aber, diesen Effekt gering zu halten. Wie weit reicht nun im Schnitt ein Mittelwellensender, wenn man laut oben zitierter ITU-Norm eine Empfangsfeldstärke von 77 dB über 1 Mikrovolt zugrunde legt? Nun, das ist schon einiges. Mit einem einzigen Kilowatt Sendeleistung gelingen über mittlerem Erdboden bereits 30 bis 40 Kilometer Reichweite. Geht man auf 10 Kilowatt, was eher noch bescheiden ist, kann man laut Planungstabelle schon ca. 70 bis 80 Kilometer sicher versorgen. Damit liegt man schon bedeutend höher als UKW. Bei einem mittelprächtigen Sender mit 100 Kilowatt sieht es dann schon richtig gut aus. Hier sind ca. 160 Kilometer Reichweite möglich. Viele werden sich noch an den 801 kHz Sender des Bayerischen Rundfunks erinnern, der 2015 abgeschaltet wurde. Diesen konnte man noch am Bodensee und im österreichischen Linz bestens aufnehmen. Wenn man sich aber nun mal einen dicken Boliden anschaut, also 1 Megawatt, dann liegt man bei rund 300 Kilometer sicherer Reichweite. Das entspricht nicht weniger als 282.000 Quadratkilometer Fläche, fast die ganze Bundesrepublik Deutschland. Mit einem einzigen Sender wohlgemerkt. Wollte man diese Fläche mit UKW versorgen, bräuchte man mindestens 100 Standorte. Der Aufwand und Stromverbrauch ist deutlich höher, von der nötigen Infrastruktur ganz zu schweigen. Dies zeigt sehr eindrucksvoll, dass man mit nur wenigen Mittelwellensendern große Gebiete versorgen kann. Dies ist auch die Erklärung, weshalb in USA und in Australien wohl für lange Zeit die Mittelwelle ihren Platz behalten dürfte. Einfach deshalb, weil es kaum anders gelingt, solch riesige Länder zu versorgen. Wenn Sie noch einige Besonderheiten zur Sendetechnik auf Mittelwelle erfahren wollen, dann bleiben Sie dran. Zunächst aber einen Lobgesang auf das Mittelwellenradio. Hier ist die britische Band à la carte mit Radio.
Morning, hi-fi radio drive. We are on the hit line. Life is half as hard when every day's got a song to start. Try the modulation, dancing in the streets. Give a chance to dance with all the guys you meet. Lend an ear to fancy, pretty little tunes. Then you can hang on, hang on to the
Radio, part of the radio.
Sie hören Radio DARC. Heute möchte ich Ihnen mal die Sende- und Empfangstechnik von Mittelwellensendern näher beleuchten. Ein entscheidender Faktor für hohe Reichweite ist die eingesetzte Antenne. Hier gibt es eine ganze Reihe von üblichen Techniken. Die Mittelwelle hat eine Wellenlänge von 600 bis 200 Metern. Das bedingt recht große Antennen. Ein Lambda-Viertelstrahler schlägt im Schnitt mit 225 Metern Höhe zu Buche. Diese sogenannten Marconi-Strahler setzt man aber nur bei relativ geringen Sendeleistungen für kleinere Sender ein, weil diese ein sehr gutes Erdnetz benötigen, damit der Wirkungsgrad ausreichend hoch bleibt. Hier kommt meist ein gegen Erde isolierter Mast zum Einsatz, der mehrfach abgespannt ist. Er wird gegen ein sogenanntes Radial-Erdnetz erregt. Deutlich mehr Wirkungsgrad erzielt man mit einem vertikalen Halbwellendipol, der in der Mitte eingespeist wird. Solche Sendemasten müssten demzufolge 250 bis 300 Meter hoch sein und sind in der Mitte durch einen Isolator unterbrochen. An diesem wird die über ein Koaxkabel zugeführte Hochfrequenz eingespeist. Die Lambda-Halbe-Technik hat einen exzellenten Wirkungsgrad. Fast die gesamte HF wird auch in die Luft gebracht. Und das fast unabhängig von den Bodenleitverhältnissen. Ein Nachteil sind aber die sehr hohen und sehr teuren Masten. Noch etwas raffinierter sind mehrfach speisbare vertikale Masten, die durch Isolatoren unterbrochen sind. Ein Beispiel für so eine Technik fand sich in Ismaning bei München. Dort stand bis zu seiner Sprengung im Jahr 2017 ein 171 Meter hoher, gegen Erde isolierter Stahlmast. Je nach Einspeisung konnte man das Abstrahldiagramm verändern. All diese Lösungen dienen ausschließlich der Bodenwellenversorgung. Mit Einbrechen der Dunkelheit kommt zusätzlich noch die Raumwelle zum Tragen. Hier gab es Sender, die nachts auf einen speziellen steilstrahlenden Kreuzdipol umgeschaltet haben, um alle Sendeleistung ausschließlich in die Raumwelle zu stecken. Das bewirkte viele tausend Kilometer Reichweite. Ein Beispiel hierfür war der ehemalige Sender Mainflingen bei Frankfurt auf 1539 kHz. Nachts kam ein Kreuzdipol zum Einsatz, der an 5 je 88 Meter hohen Masten befestigt war. Zum Schluss möchte ich noch eine bauliche Besonderheit erwähnen, und das ist der sogenannte Blaw-Knox-Sendeturm. Das ist ein abgespannter, selbststrahlender Sendemast für Mittelwelle in Form einer Doppelpyramide. Er ist gegen Erde isoliert und wird als vertikaler Halbwellendipol ausgeführt. Der Name kommt von dem 1917 gegründeten Stahlbauunternehmen Blaw-Knox nähe Pittsburgh, Pennsylvania. Diese Firma nahm auch spezielle Sendemasten in seine Produktpalette auf und entwickelte in der Folge rasch einige innovative Antennenvarianten, welche damals bestehende technische Probleme zu lösen versuchten. Am 30. Juni 1930 wurde der als Doppelpyramide ausgeführte Sendemasttyp zum Patent angemeldet. Als wichtigstes Merkmal nannten die Entwickler in ihrer Patentschrift, dass wegen der stabilen Bauweise des Mastes nur in einer Ebene abgespannt werden müsse. Damit konnte vermieden werden, dass über die früher üblichen vielfach abgespannten Masten an den Seilen zu viel Senderenergie in den Boden abgeleitet werde. Zu den patentierten Merkmalen gehört auch eine mit Hilfe eines Elektromotors ein- und ausfahrbare Mastspitze, um eine optimale Abstimmung an die Sendefrequenz zu ermöglichen. In der Folge entstanden zahlreiche Sendemasten dieses Typs in den USA, aber auch in Europa. Die erste Anlage dieser Bauart in Europa unter der Verwendung von Blaw-Knox-Sendemasten entstand im Winter 1932-33 am Bisamberg bei Wien. Die Betriebsaufnahme erfolgte am 28. Mai 1933 und am 13. April 1945 wurden die beiden Masten durch abziehende SS-Truppen gesprengt. Sowohl in den USA als auch in Europa sind immer noch einige Blaw-Knox-Sendetürme erhalten. Der Mittelwellensender Laki Hegyi in Ungarn ist eines der bekanntesten Beispiele. Der mittlerweile unter Denkmalschutz stehende 314 Meter hohe Mast wurde 1933 erbaut und war zum Zeitpunkt seiner Errichtung die höchste Stahlkonstruktion der Welt, deutlich vor dem Pariser Eiffelturm. Er strahlte bis 2006 das Programm von Budapest 1 mit 100 Kilowatt Sendeleistung aus und wird seitdem für das europäische Rundsteuersystem EFR genutzt. Über Letzteres habe ich im Rahmen der Technikecke schon einmal referiert. Wie man sieht, die Mittelwelle ist immer noch nicht tot, zumindest außerhalb von Europa und für Spezialanwendungen. Und ich hoffe, das wird auch weiter so bleiben. So, das war wieder mal ein spannender Einblick in die Technik. Schöne Grüße, Eva Maria, Delta Golf 9, Mike Fox Golf.
Sing me. Sing me an old-fashioned song. Bring me back in my mind to a time where my memories all come from. A good time and song, the kind that makes you want to sing along. A good old-fashioned hand clapping, knee slapping, foot tapping song. Shoot fire, don't bother me. Shoot fire, don't bother me. Shoot fire, don't bother me. I don't want your company. Flies in the buttermilk, two by two. Flies in the buttermilk, shoot fly, shoot. Flies in the buttermilk, skip-tum-a-loo. Skip-tum-a-loo, my darling.
Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateur Radio Club haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Alle wichtigen Infos und natürlich die Prüfungsfragen. Hier könnt ihr in Ruhe die Theorie durchgehen und euch optimal vorbereiten. Aber das ist noch nicht alles. Für alle visuellen Lerner da draußen werden wir auf dem YouTube-Kanal DL2YMR spannende Videos passend zu den Lektionen veröffentlichen. Dort erwarten euch praxisnahe Erklärungen, Anwendungsbeispiele und noch viel mehr. Die Videos, an denen wir schon seit vielen Monaten arbeiten, werden nach und nach auf dem YouTube-Kanal erscheinen. Startet auf www.50ohm.de und holt euch das schriftliche Rüstzeug. Schaut dann auf dem YouTube-Kanal vorbei und vertieft euer Wissen mit den passenden Videos. Das perfekte Duo, um Theorie und Praxis perfekt zu kombinieren. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen.
Sie hören Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Ja, in dieser Sendung ging es neben einem geklauten Sendemasten auch viel um die Mittelwellentechnik. In dieser wird ganz überwiegend die Bodenwelle genutzt, um vor allem den Nahbereich mit Rundfunk zu versorgen. Ganz anders aber auf der Kurzwelle. Da ist vor allem die weltumspannende Raumwelle angesagt, die von der Ionosphäre reflektiert wird. Und wie gut oder schlecht das gerade geht, das hängt stark von der Sonnenaktivität ab. Einen Blick darauf wirft nun, wie immer, unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Wobei es die Raumwelle natürlich auch auf der Mittelwelle gibt. Und auch die kann Signale über viele tausende Kilometer tragen, nämlich wenn nach Sonnenuntergang die dämpfende D-Region sich nahezu auflöst. Deswegen hört man dort nachts so viel mehr Stationen als tagsüber. Und das immer noch, obwohl ja in Europa in den letzten Jahren viele Mittelwellensender aufgelassen wurden. Für die Senderbetreiber ist diese Raumwelle ein Störfaktor, denn dadurch gibt es auf ihrer Welle plötzlich Konkurrenz von weiter entfernten Stationen. Für die Broadcast-DXer und Funkamateure ist es dagegen ein sehr spannendes Feld, vor allem wenn wie in den letzten Wochen das Erdmagnetfeld sehr ruhig ist. Da fängt man durchaus so manchen Sender von der anderen Seite des Teichs ein, sofern die Empfangslage gut ist. Es wäre halt alles nicht so schwer, wenn das QRM nicht wäre. Und wenn das Stichwort Erdmagnetfeld schon gefallen ist, jetzt hat es doch mal gerappelt. Am letzten Sonntag gab es in der zweiten Tageshälfte einen satten Magnetsturm, der auch einiges an Polarlichtern mit sich brachte. Auf 6 Meter gab es sehr gute Aurora-Bedingungen für ganz Nordeuropa, inklusive einem großen Teil Deutschlands. Auslöser war ein CME, der am 28. Februar einem M-Flair folgte, und zwar in der großen aktiven Region 3590, die uns jetzt 2 Wochen lang beschäftigt hat. Nachdem sie trotz hohem Potenzial in dieser Zeit keine Störung produziert hatte, hat sie uns dann nur einen Tag vor ihrem Verschwinden um den Sonnenrand doch noch einen mitgegeben. Aber nach 15 Stunden war auch schon wieder alles vorbei und das Erdmagnetfeld war wieder genauso ruhig wie vorher. Das ist die momentane Grundstimmung, denn ein solcher Magnetsturm kann durchaus auch für mehrere Tage Unruhe erzeugen. Was er allerdings hinterlassen hat, war eine deutlich gedrückte Grenzfrequenz, denn der Magnetsturm hatte einen Gutteil der freien Elektronen aus der F-Region schlicht abgesaugt. Das 10-Meter-Band öffnete daraufhin zunächst gar nicht mehr, erst am Donnerstag hatte sich die Situation einigermaßen normalisiert. Auf der Sonne ist es nach dem Verschwinden der 3590 ziemlich ruhig geworden. Die sichtbaren aktiven Regionen sind bis auf eine ziemlich unauffällig und die Sonnenaktivität ging folgerichtig bis unter 140 solare Fluxeinheiten zurück. Das hat den Wiederaufbau der Ionisation nach dem Magnetsturm zusätzlich verzögert. Aber nachdem das ausgestanden war, waren wieder alle Kurzwellenbänder nutzbar. Es sieht jetzt nach einer ruhigeren Phase bei der Sonnenaktivität aus. Der rückläufige Trend des Flux endet zwar, aber der Anstieg wird zunächst wohl eher verhalten sein und nächste Woche nicht über 160 Fluxeinheiten führen. Das reicht aber auf jeden Fall für offene Kurzwellenbänder einschließlich 10 Meter und auch nachts reicht es weiterhin für das 30-Meter-Band. Und obendrein können wir mit einem weiterhin ruhigen Magnetfeld rechnen. Keine 2 Wochen mehr ist es bis zur Tag- und Nachtgleiche noch hin. Jetzt ist Grayline-Hochsaison. Aber die Ionosphäre ist auch besonders verwundbar für Störungen aus dem Erdmagnetfeld. Sehen wir mal, was die Woche bringt. Eines ganz bestimmt. Good DX. We'll be right back.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal, radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin, tschüss. Servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.